wir mal gucken?
Ja, wir können starten.
Wir sind startklar. Ja, gut, ja. Die Aufnahme läuft nämlich schon.
Ach, hallo,
liebe Podcast-Zuhörer.
Das schneidest du weg, ich sag's dir.
Nein, ich möchte mal einen anderen Einstieg versuchen.
Toll. Also, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Sina.
Hi, Nina.
Hallo.
Okay. Den Einstieg finde ich nicht gut.
Nicht?
Nein.
Oh nein. Nein,
gar nicht gut.
Oh. Man hat nicht allzu viel gehört.
Das ist gut. Alles klar.
Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Wir mussten erstmal unsere Notizblätter sortieren und unsere Bücher und gucken, wo wir hier was lassen, damit wir euch jetzt wieder von wunderschönen Buchempfehlungen erzählen, berichten können.
Ganz genau, so schaut's aus. Der August ist ja jetzt fast vorbei.
Und damit leider auch mein Urlaub.
Für manche beginnt der Urlaub und für manche endet der Urlaub, klar. Aber es war ein spannender Lesemonat, würde ich fast mal sagen.
Ja, für mich ja, für dich auch. Ja,
für mich auch, eigentlich schon. Ich habe so ein paar Sachen, die haben mir ganz gut gefallen diesen Monat.
Cool. Genau. Willst du starten?
Ja, ich starte. Ja? Ich starte mal wieder mit einem Jugendbuch.
Sehr gerne.
Tatsächlich ist das ein Jugendbuch, was die liebe Nina schon angefangen hatte, aber nicht ganz so gefesselt von dem Buch war.
Das stimmt.
Ich fand's aber toll. Ich habe das Buch zu Ende gelesen und ich finde, dass es ein schönes Jugendbuch ist. Dieses Buch heißt Das Mädchen, das in den Wellen verschwand von Exi Oh. Exi Oh ist eine koreanische Amerikanerin in der ersten Generation. Das heißt, ihre Eltern kommen aus Korea, nur sie selber nicht. Sie ist in Amerika geboren. Und dieses Buch fand ich deswegen spannend, weil es uns die koreanische Mythologie ein bisschen näher bringt. Und ich habe mich mit diesem Thema nie so auseinandergesetzt, aber das hat die toll gemacht. Also es geht für die anderen, Nina weiß, um was es geht. Es geht um Mina, nicht Nina, und ihre Welt. Und Mina lebt in einer Welt, in der es ganz viele Stürme gibt, weil die an der Küste lebt. Und diese Stürme zerstören immer ganz oft die Dörfer oder die Lebensgrundlage. Und das liegt halt daran, dass die Menschen daran glauben, dass der Meeresgott nicht mehr für sie da ist. Und dementsprechend, damit das, weil die Stürme jedes Jahr auftreten und die wieder ein weiteres Jahr Ruhe haben, muss jedes Jahr ein Opfer gebracht werden. Und wie es in Jugendbüchern ganz oft der Fall ist, es ist das hübscheste Mädchen immer des Dorfes, das geopfert wird für den Meeresgott, damit der zufriedengestellt wird. Ja, ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, gebe ich zu. Aber in dem Fall ist es halt so, dass Mina nicht die auserwählte Braut des Meeresgottes ist, sondern sich quasi opfert, weil sie sich auf das Boot schleicht und sieht, dass das Mädchen, was eigentlich geopfert wird, in das ist ihr Bruder halt sehr stark verliebt, verwandelt und er versucht sich zwischen seiner Freundin Chim Cheong, genau, zu werfen, damit sie nicht in das Wasser springt. Und Mina trifft die kurze Entscheidung, dann springe ich, damit sich kein anderer opfern muss und springt einfach wagemutig in die Wellen und denkt natürlich, dass sie stirbt, was sie aber nicht tut. Sie landet im Reich der Geister und hat dann einen roten Schicksalsfaden, der zum Meeresgott führt. Und dann beginnt quasi das Abenteuer von ihr, weil sie ist lebendig und hat genau 30 Tage Zeit, den Meeresgott von dem Fluch zu befreien. Wobei man halt immer sich fragen muss, was ist das für ein Fluch? Das sollte jeder selbst herausfinden. Ich fand es ganz spannend, was für Götter es da gibt. Also es gibt den Meeresgott, es gibt Shiki, den Todesgott, es gibt auch die Mondgöttin, die also die Erinnerungen beibehält. Genauso gibt es die Göttin der Kinder und Mütter. Und ich fand das ganz spannend, was in Korea anscheinend für ein Glaube herrscht und welche Götter es da gibt. Und das Thema wurde sehr stark aufgenommen. Und es gibt halt sehr viele Geister. Also die Menschen kommen entweder ins Himmelreich, indem sie den Fluss entlang fließen, oder aber sie entscheiden sich, indem sie gegen den Fluss ankämpfen, zu Geistern zu werden und leben dann im Geisterreich. Und Mina wird von drei Gestalten begleitet, die sie erst gar nicht mag. Das ist einmal Shin, Kirin und Namgi. Und das sind alles drei Fabelwesen. Wobei ich auf Shin jetzt nicht ganz so genau eingehen kann. Das hat seine Gründe. Das muss man einfach lesen. Und Namgi und Kirin sind auch zwei unterschiedliche Fabelwesen, die man aber auch erstmal für sich entdecken muss, dass es das überhaupt gibt, was ich sehr spannend fand. Und drei Geister begleiten sie, die natürlich auch eine Rolle spielen, was man aber auch erst später erfährt. Für mich war das durchaus auf gewisse Art überraschend, auch gerade das Ende hatte ich jetzt nicht komplett auf dem Schirm. Man konnte es vielleicht ein bisschen erahnen, wenn man ganz genau hingelesen hat, aber ich konnte das Ende so nicht ganz erahnen. So, es ist ein Jugendbuch, was wunderschön geschrieben ist, eine tolle Atmosphäre hat, mit Charakteren, mit denen ich mich persönlich auch sehr schnell identifizieren konnte, weil ich die wirklich gut ausgearbeitet gefunden habe. Aber es ist halt ein Jugendbuch mit einem Happy End und aber trotzdem mal anders. Ich fand das ganz cool. Also ich wusste gar nicht, dass es so verschiedene Glaubensrichtungen an Göttern gibt. Also man kennt ja unsere Götter, die römischen, die griechischen, aber dass es dann halt eine Göttin des Mondes und der Erinnerung gibt oder eine Göttin für Kinder und Mütter und das fand ich ganz spannend. Und ich fand das auch gut rausgearbeitet. Ja, hat mir gut gefallen und kann ich nur wärmstens empfehlen. Auch ein sehr, sehr schönes Cover, was sofort anspricht. Deswegen wollte ich es vielleicht auch lesen. Ich glaube, deswegen hat es auch Nina in die Hand genommen.
Ja.
Ja, also ich kann es wärmstens empfehlen. Aber ich glaube, das ist halt nicht unbedingt was für einen, Erwachsenen ist. Vielleicht liegt es daran.
Daran lag es tatsächlich auch. Also ja, das Cover hat mich angesprochen und dann halt dieser Bezug koreanische Mythologie. Ich bin ja eh immer für Mythologie zu haben, gerade auch was die asiatische Mythologie angeht. Mhm. Also sei es jetzt europäisch, asiatisch, wo auch immer sie herkommen mag, Mythologie, super, mein Thema. Mich hat der Schreibstil halt gerade, weil es ein Jugendbuch ist, jetzt nicht gepackt. Daran lag es hauptsächlich. Ansonsten hätte mich die Story auch, glaube ich, noch mal mehr interessiert. Mhm. Weil allein dieses Thema Götter und die verschiedenen Götter, wie du sagst, das finde ich nämlich auch unglaublich toll. Und ja, die asiatische Mythologie, die hat ein paar extrem coole Götter.
Ja.
Und Geister.
Ja. Finde ich auch. Ich fand's spannend. Aber wie gesagt, es gibt halt Jugendbücher, bei denen sagt man auch, okay, die können auch Erwachsene durchaus gut weglesen und so weiter. Hier sage ich mal, das ist definitiv für einen Teenager.
Ja.
Und das ist gut geschrieben für Teenager, definitiv. Mhm. Es heißt nicht, dass Teenager jetzt keine Erwachsenenbücher lesen können oder Erwachsene nicht Jugendbücher lesen können, sondern einfach den einen Erwachsenen packt's dann einfach doch nicht, weil es vielleicht doch ein bisschen mehr die Klischees aufgegriffen werden, so erste Liebe und sowas. Also das kann ich schon nachvollziehen und dass man halt auch denkt, okay, man weiß ungefähr, dass es ein Happy End haben wird und so weiter. Also vielleicht vielleicht liegt es einfach daran, dass der Überraschungseffekt in diesem Punkt irgendwo fehlt.
Ja.
Ja. Aber trotzdem, ich fand's toll. Ich fand's toll und ich finde, dass da gibt's ein paar Verwirrungen und Konstruktionen, die da drin sind, die machen's sehr spannend. Also von daher, von meiner Seite eine klare Leseempfehlung. Also, wer es lesen möchte, vorbeikommen.
Super Empfehlung. Vor allem schön, dass es dir auch gefallen hat.
Ja. Definitiv.
Dann gehen wir von der koreanischen Mythologie. Bei mir gibt's diesmal wenig Abwechslung. Wir gehen in allen Büchern wieder nach Japan. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch.
Gut, da sind wir mal gespannt.
Aktuell hat mich die japanische Literatur gefasst. Angefangen mit Michiko Aoyama. Frau Komachi empfiehlt ein Buch. Und ich empfehle dieses Buch, ganz eindeutig. Ich habe es auf Englisch gelesen. What you are looking for is in the library. Heißt es auf Englisch. Wir begleiten 5 Charaktere. Denn dieses Buch ist auch in 5 Kapitel unterteilt. Diese 5 Protagonisten begleiten wir jeweils. Einmal gibt es Tomoka. Sie ist 21 und arbeitet in der Damenbekleidung eines großen Kaufhauses. Dann gibt es Rio. Er ist 35 Jahre alt und arbeitet in einer Möbelmanufaktur. Da arbeitet er im Bereich Accountant. Hat viel mit Zahlen, viel mit Organisation zu tun. In Kapitel 3 geht es um Natsumi. Sie ist 40 und hat für ein großes Magazin gearbeitet, sehr erfolgreiche. Und dann wurde sie aber schwanger. Und ihr Job ist dementsprechend etwas weggefallen für sie. Und sie wird auf eine andere Stelle versetzt, nachdem sie aus der Mutterschaft zurückkehrt, die vor allem für sie auch nicht lange war, da sie halt den Job jetzt nicht vor ihr Kind stellt, aber Es herrscht nun mal ein gewisser Druck in Japan, gerade für Frauen und Mütter. In Kapitel 4 geht es Hiroya. Er ist 30 und er ist ein Neet. Neet ist die Abkürzung für Not in Employment, Education or Training. Also er ist weder angestellt, er macht keine Ausbildung und er hat auch kein Studium
Aha,
abgeschlossen.
okay.
Und in Kapitel 5 geht es um Masao. Er ist 65 und er ist jetzt Rentner. Gut, diese fünf begleiten wir. Die fünf werden auch alle verbunden durch Sayuri Komachi, Namensgeberin dieses Buches. Sie ist Bibliothekarin in der hiesigen Bibliothek. Das Ganze spielt in einem kleinen, jetzt nicht Dörfchen, aber ich würde sagen eher in einem kleinen Städtchen. Sie ist auf allen voran unsere Hauptfigur, die uns durch jedes Kapitel begleitet. Auch eine sehr interessante Gestalt. Jeder, der auf sie trifft in der Bibliothek, kriegt erstmal einen kleinen Schrecken, wenn er um die Ecke guckt. Ich verrate nicht, warum. Aber sie ist eine sehr sympathische Frau. Sehr eigen, aber sympathisch. In dem Buch geht es hauptsächlich um Ausblicke aufs Leben. Jeder dieser fünf Protagonisten hat jetzt nicht Probleme, aber steht vor Herausforderungen, er oder sie. Tomoka zum Beispiel ist in ihrem Job sehr unzufrieden. Sie möchte sich weiterbilden und gedenkt, einen anderen Job anzufangen. Ryo hingegen ist auch in seinem Job auch nicht gerade sehr zufrieden. Er träumt davon, sein eigenes Antiquariat zu eröffnen, weiß aber, ein Antiquariat, das wirft jetzt nicht unglaublich viel ab. Wie soll er davon leben? Will er wirklich seinen Job dafür an den Nagel hängen, um jetzt wirklich sich selbstständig zu machen? Vor allem, gut, er ist 35, aber er sagt sich auch, 35, will ich das jetzt wirklich noch machen? Ach ja, eines Tages wird dann immer gesagt. Natsumi hatte ich schon erwähnt, sie arbeitet für ein großes Magazin und wird dann aufgrund ihrer Mutterschaft von ihrer Stelle quasi verdrängt. Es wird ein Ersatz für sie gefunden und sie kommt in eine andere Abteilung unter. Was macht sie jetzt aus ihrem Leben? Hiroya hat keine Anstellung, er hat nichts gelernt, er lebt bei seiner Mutter, verbringt da die größte Zeit auf der Couch. Sein größtes Hobby und seine größte Leidenschaft ist das Zeichnen. Er liebt die Kunst, aber auch da tut er nicht wirklich was für. Und Masao, er hat sein Leben lang mit Arbeit verbracht, hatte gute Kontakte, jetzt ist er Rentner und stellt fest, ja, aber ich hatte zwar gute Kollegen und gute Kontakte, aber davon bleibt letzten Endes gar nichts übrig. Wer sind jetzt wirklich meine Freunde? Habe ich überhaupt welche? Was mache ich jetzt vor allem mit dieser ganzen Freizeit? Also man trifft auf so innerliche Veränderungen. Das Leben ändert sich oder man möchte sein Leben ändern. Wie geht man damit um? Und ist das Problem, was die Leute als Problem für sich entdecken, wirklich das eigentliche Problem? Oder muss man vielleicht einfach nur seine Sichtweise darauf ändern? Gibt es nicht vielleicht eine vernünftige und vielleicht sogar sehr einfache Lösung für diese Probleme? Darum geht es quasi in diesem Buch.
Also ich finde es sehr spannend beschrieben und vor allen Dingen, als du gesagt hast, dass es darum geht, auch mal vielleicht die Sichtweise der Dinge zu ändern. Und vor allen Dingen finde ich es in dem Buch, so wie du es beschreibst, ganz spannend, dass es fünf verschiedene Charaktere sind, die in fünf verschiedenen Lebenssituationen auch stecken mit ihren ganz individuellen Problemen. Das heißt, eigentlich beinhaltet dieses Buch für jeden, in welchem Alter er auch ist, irgendeine Person, die in der ähnlichen Situation ist und genau sagt, okay, ich kann mich damit identifizieren.
Ganz
Und das
genau.
finde ich ganz spannend.
Das fand ich an diesem Buch auch unglaublich gut. Du hast mindestens eine Person, mit der du dich unglaublich gut identifizieren kannst. Wirklich sehr großes Potenzial in diesem Buch. Mir hat vor allem auch gefallen die Frau Komachi, die ja unsere Hauptfigur ist. Sie kommt relativ wenig erstmal vor. Sie kommt den größten Teil tatsächlich in der Geschichte von dem Hiroya in dem vierten Kapitel vor. Die jeweiligen Protagonisten möchten halt Buchempfehlungen haben. Wie zum Beispiel die Tomoka, die sich in was anderem fortbilden möchte, sucht eine Buchempfehlung für Excel, weil sie sich jetzt genau mit PC-Programmen auseinandersetzen möchte. Und ja, Frau Komachi tippt an ihrem P Computer herum, findet genaue Buchempfehlungen. Aber da ist am Ende immer eins mit bei. Das jetzt nicht so den Anschein hat, dass es wirklich etwas mit diesem Problem oder der Problemlösung zu tun hat, sei es zum Beispiel ein Kinderbuch oder ein Comic oder ein Roman, der ziemlich unscheinbar wirkt und man sich erst fragt, was soll das denn? Entschuldigung, aber da steht was auf meiner Liste. Das ist falsch, oder? Nein, nein, das stimmt schon alles, sagt Frau Komatschi dann immer. Und meistens ist dieses Buch dann auch wirklich der größte Ratgeber von allen, die sie ausgewählt hat. Das hat mir auch sehr gefallen.
Hört sich an wie die gute Seele.
Oh ja, das ist sie auch. Also auf persönlicher Sicht, ich konnte mich schon allein mit der Tomoka sehr gut identifizieren. Allein das hat mir den Einstieg in dieses Buch, glaube ich, auch nochmal erleichtert. Ansonsten muss ich auch sagen, die Schreibweise von dem Buch ist super. Man findet wirklich sehr gut rein. Mit dem Ryo konnte ich mich auch sehr gut identifizieren und mit dem Hiroya habe ich am meisten mitgefiebert. Gerade auch als selbst als Zeichnerin und jemand, der gerne künstlerisch unterwegs ist. Gerade seine Geschichte hat mich schwer begeistert.
Cool, also eine klare Leseempfehlung.
Auf jeden Fall.
Ich finde auch, das Cover ist sehr schön.
Das Cover ist wirklich schön, ja. Ja,
definitiv.
Ja.
Es gibt ja so Cover, die aus die in der Originalverfassung immer viel, viel schöner sind. Aber manchmal machen wir das in Deutschland dann doch auch noch ganz toll.
Oh ja, ich musste aufgrund des Covers auch sehr stark überlegen, nehme ich jetzt das Englische oder das Deutsche, weil das Englische auch unglaublich schön ist. Ich bereue es nicht, es auf Englisch gelesen zu haben, aber auf Deutsch definitiv auch eine Leseempfehlung. Und es ist ein wunderschönes Wohlfühlbuch einfach.
Oh, Nina empfiehlt ein Wohlfühlroman. Ja! Das halte ich jetzt mal fest.
Ja, bitte. Hast du auch einen Wohlfühlroman für uns?
Nein. Nein. Ich habe keinen Wohlfühlroman jetzt dabei. Ich lese gerade einen, das erwähne ich am Ende. Aber dabei habe ich keinen. Ich habe jetzt noch einen Roman dabei. Zu dem Roman sagt man immer, der geht so in Richtung Gesang der Flusskrebse. Ich gebe jetzt zu, ich habe den Gesang der Flusskrebse nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen. Ich fand den Film gut. Sehr gut. Wenn das Buch genauso gut ist, also der Film war grandios. Sehr schöne Stimmung. Ich habe das Buch gelesen, Soweit uns der Fluss trägt, von Shelley Reed. In diesem Buch geht es darum, dass wir eine junge Dame begleiten, die erst 17 Jahre ist, in den 40ern, Ende der 40er, genau. Und das Buch geht nur auch bis 1971. Das ist also die Zeitspanne, in der wir uns bewegen. Und wir bewegen uns in einem Örtchen am Fuße des Berges, der Berge von Colorado. Fließt ein Fluss, der sich Garnison River nennt oder nannte, weil den gibt es 1971 nicht mehr. Genau. Und wir befinden uns in einem kleinen Ort, der sich Yola nennt. Und dort begleiten wir, ach, jetzt habe ich ihren Namen gar nicht aufgeschrieben. Na, ich bin ja super.
Victoria.
Ich habe es doch aufgeschrieben. Victoria. Wir begleiten Victoria, die auf einer Pfirsichfarm lebt mit ihrem Vater, ihrem Bruder und dem angeheirateten Onkel. Also man merkt schon an der Aufzählung, dass da gewisse Familienmitglieder fehlen. Das hat auch seine Gründe, erfährt man. Sehr, sehr, sehr harte Schicksalsschläge stecken hier dahinter. Aber das, was herausgearbeitet wird und was man an diesem Buch niemals vergessen wird, ist, dass man danach nur Pfirsiche essen möchte. Das ist sehr, sehr toll herausgearbeitet. Manchmal hat man das Gefühl, wenn da dieser Geschmack der Pfirsiche beschrieben wird, dass man nur denkt, ja, mir läuft gerade der Sabber im Mund zusammen, sag
Vielleicht
ich mal.
Hätte man das Buch so nennen sollen. Gesang der Flusskrebse, der Geschmack der Pfirsiche.
Vielleicht. Aber in dem Fall geht es tatsächlich eher um den Fluss und um das, was mit dem Dorf passiert. Aber am allerwichtigsten, was mit Victoria passiert. Also sie ist 17 am Anfang, das heißt wahnsinnig jung und Ende der 40er. Das heißt, sie macht zu Hause den Haushalt, ist für alle da und hat auch tatsächlich die typische Rolle der Frau von damals. Also man hält den Mund und man macht die Hausarbeit, aber hat eigentlich keine Meinung zu vertreten. Und diese junge Victoria trifft auf der Straße Will, einen, ich möchte jetzt gar nicht so genau darauf, doch, eigentlich sollte ich das, weil das wird im Laufe des Buches klar, er ist Native Amerikaner, also quasi Ureinwohner und dem trifft sie auf der Straße. Woher er genau kommt, wird man nie erfahren. Warum er von dort weg ist, wird man genauso nie erfahren. Aber wenn man sich mit den Natives ein bisschen auseinandersetzt und auch mit der Zeit auseinandersetzt, erklärt sich, glaube ich, vieles von alleine. Das heißt, das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Allgemeinbildung zu tun. Die beiden begegnen sich und es ist auch Liebe auf den ersten Blick. Aber in einer Zeit, in der das überhaupt nicht gepasst hat, in einem Dorf, in der die Sichtweisen unglaublich engstirnig gewesen sind, wie sie ja teilweise heute noch sind. Aber zu dieser Zeit noch viel krasser. Und es geht letztendlich darum, dass sie halt von ihm schwanger wird und dass sie dann von zu Hause weggeht und in die Berge geht und dort quasi eine sehr große Zeit verbringt, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Also man erlebt quasi ungefähr 20 Jahre dieser Zeit mit ihr und welche Entscheidungen sie treffen muss, dass sie eine unglaublich starke Persönlichkeit ist, dass sie nie aufgibt, obwohl sie einen Schicksalsschlag nach dem anderen hat, weil auch mit Iola passiert ja einiges und dem Fluss tatsächlich, den gibt's schließlich 1970 nicht mehr, das hat Gründe. Ich fand's toll. Die Stimmung war super. Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen. Das ist nur aus ihrer Sicht geschrieben. Also es gibt kaum Dialoge, sehr viele Landschaftsbeschreibungen, sehr viele Gefühlsbeschreibungen und auch Beschreibungen von anderen Menschen. Aber es finden halt sehr wenige Interaktionen statt. Was das Buch aber auch gar nicht braucht. Ich denke, darum wird es vielleicht auch mit den Gesängen der Flusskrebse verglichen. Weil wenn der Film so ist, der besteht ja auch nur aus der Sicht von ihr und weniger mit ganz vielen Interaktionen zwischenmenschlicher Natur. Ich empfehle das Buch ganz klar, weil es eine ganz tolle Stimmung hat. Aber es ist keine einfache Literatur. Also es ist sehr schwer zu lesen teilweise. Also ich fand auch gewisse Beschreibungen dann doch etwas zu viel für mein Gemüt. Aber jede Mutter, die ein Kind gekriegt hat, findet das vielleicht nicht mehr so. Aber ich fand die Beschreibung dann doch teilweise, ja, muss ich das jetzt im Detail jetzt wirklich wissen? Ja, sehr klare Leseempfehlung einer ganz, ganz starken Hauptprotagonistin, die sich in einer sehr schweren Zeit behaupten weiß. Und vor allen Dingen in einer Zeit, in der auch die Frau noch nicht so viel zu sagen hat. Also sie wächst mit sich und ihren Aufgaben und steht für sich ein. Das fand ich großartig. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist außerhalb meines, sagen wir mal, Wohlfühlbereichs. Aber manchmal muss man auch solche Romane lesen, weil es mich einfach auch angesprochen hat. Und das fand ich sehr gut.
Das hatte ich, glaube ich, auch nochmal angesprochen, weil die Frau Garmus es auch empfohlen hat.
Richtig, ganz genau.
Ich denke mal, gerade für Leute, die eine Frage der Chemie toll fanden, denen könnte das dann auch gefallen. Geht zwar in eine andere Richtung.
Komplett in eine andere Richtung. Aber es ist halt trotzdem wieder eine ganz starke Frauencharaktere in einer Zeit, in der man auch wirklich sagen darf, dass das echt starke Frauen sind. Heute erwartet man das ja, glaube ich, eher so ein bisschen von uns und wir lassen uns auch gewisse Sachen gar nicht so gefallen mehr. Und aber in dieser Zeit Durchsetzungsvermögen und für sich einstehen, das ist von den Autorinnen gut rausgearbeitet worden. Sowohl bei einer Frage der Chemie als auch soweit der Fluss uns trägt. Klare Empfehlung für den Herbst. Also ich habe es zwar jetzt im August gelesen, aber für den Herbst. Super.
Es kommt trotzdem ein Herbstfeeling auf.
Ja, doch, definitiv, ja.
Sehr schön. Ja, yay. Übergang zu meiner Urlaubslektüre. Ich wollte eigentlich, ich zeige dir das, ihr erfahrt es gleich, das hier mitnehmen.
Ja.
Hab's dann zu Hause gelassen. Ihr erfahrt den Titel gleich. Stattdessen habe ich mir dann im Urlaub ein Buch gekauft. In einer sehr schönen Buchhandlung in Cuxhaven, kann ich euch auch nur empfehlen, da mal hinzureisen. Das ist ein sehr schöner Urlaubsort an der Nordsee. Da habe ich das Buch Mord auf der Insel Gokmon gekauft von Seishi Yokomizu. Habe auch erst mit mir ein bisschen gehadert, weil ich schon lange keinen Krimi mehr gelesen habe und ich bereue es kein bisschen. Ich liebe dieses Buch, es gehört jetzt schon zu meinen Lieblingsbüchern. Jetzt schon mal eine ganz klare Leseempfehlung von mir.
Von außen betrachtet kann ich schon mal sagen, es sieht anders aus als die typischen Kriminalromane. Es ist bei Blumenbar erschienen, wie ich sehe, im Hardcover.
Oh ja.
Es hat ein sehr schönes Cover.
Oh ja.
Was aber trotzdem deutlich macht, dass es ein Krimi ist.
Auf jeden Fall, ja. Das Coverdesign gefällt mir auch unglaublich gut. Das ist jetzt der zweite Teil von der Kosuke Kindaichi-Reihe. Das ist der Privatdetektiv, der die Hauptrolle in den Büchern spielt. Der erste Teil heißt die rätselhaften Honji-Morde, der jetzt für mich da oben liegt, hier neben mir auf dem Regal.
Den nächsten lesen.
Genau. Also wie ihr schon hört, ich habe mit dem zweiten Teil angefangen. Ich kann euch sagen, das könnt ihr auch machen, denn die Mordfälle an sich sind natürlich wieder abgeschlossen, wie das meistens bei Krimis der Fall ist. Und ihr verpasst auch noch nicht allzu viel von dem ersten Teil. Klar, im ersten Teil wird der Privatdetektiv erstmal vorgestellt, aber das tut dem zweiten Teil jetzt nichts ab. Man findet super rein, man kann dem Ganzen super folgen. Es taucht auch noch ein Charakter auf, der im ersten Teil vorgestellt wurde, aber auch das ist nicht weiter tragisch. Der wird hier nochmal kurz vorgestellt und es ist eigentlich alles sofort klar, wie die zwei zueinander stehen. Also, ja, worum geht es? Beziehungsweise, kurzer Funfact, die Originalausgabe erschien übrigens 1971. Der Autor ist nämlich auch in den 80ern bereits verstorben. Das Buch ist also schon was älter und es hat jetzt endlich die deutsche erste Übersetzung gegeben und es wäre traurig, wenn es sie nicht gegeben hätte. So viel kann ich schon mal sagen. Ja.
Erzähl mal, um was geht's?
Um was geht's? Quasi um eine gute Mischung aus Agatha Christie und Sir Arthur Conan Doyle, nur auf Japanisch.
Habe ich auch auf dem Klappentext gelesen, irgendwie die japanische Antwort auf Agatha Christie.
Das ist richtig. Die New York Times schreibt, der japanische Krimi-Autor Seishi Yokomizo nimmt eine Prise John Dickens Carr und eine Prise Agatha Christie und erschafft Kosuke Kindaichi, der die kompliziertesten Verbrechen aufzuklären vermag. Während sich die Mordfälle auf der abgelegenen Insel Gokmon häufen, reiht der kauzige, liebenswerte Detektiv ein Indiz ans andere, um einen besonders teuflischen Plan aufzudecken. Und das tut er auch. Ich kann euch aber schon mal vorweg sagen, es steht hier der kauzige. Ich vermute unter kauzig immer einen älteren Herrn. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich schon. Kosuke Kindaichi ist ungefähr in seinen 30ern. Also wisst ihr schon mal Bescheid.
Okay, also nicht alt, aber trotzdem schon kauzig. Na gut, okay.
Er hat so seine Eigenarten, aber ich muss sagen, Kosuke Kindaichi ist einer der liebenswertesten Protagonisten, die mir in Büchern begegnet sind. Also ich mag ihn schon sehr. Ich finde ihn wunderbar. Auf jeden Fall kommen wir zu den Charakteren. Mhm. Allen voran natürlich Kosuke Kindaichi, unser Privatdetektiv. Er ist kürzlich aus dem Krieg zurückgekehrt. Also nach dem ersten Teil, die rätselhaften Honji-Morde, das war sein erster Fall. Und er wollte sich eigentlich der privatdetektivischen Arbeit quasi weiter dann, ja, selbst aufopfern quasi. Aber der Krieg kam dazwischen, er wurde einbezogen und dementsprechend ist das jetzt sein zweiter Teil, seine zweite detektivische Arbeit. Wir treffen auf den Kommissar Isokawa. Das ist ein alter Freund von Kosuke, der halt schon im ersten Teil vorkommt, aber wie gesagt, keine Sorge, er wird euch nochmal vorgestellt. Und es gibt den Wachmeister Shimizu, das ist der Inselpolizist auf der Insel Gokmon. Dann haben wir als Protagonisten die Stammfamilie Kito. Allen voran der Kaemon Kito, er ist das Oberhaupt der Familie. Die Familie Kito ist eine sehr bekannte Fischereifamilie auf der Insel, die auch einen gewissen Wohlstand dort genießt und ja, einen gewissen Einfluss auf diese Insel halt auch hat. Kaemon hat einen Sohn, Yosamatsu Kito, der verrückt geworden ist. Er hatte eine erste Ehefrau, die wir aber nie kennenlernen. Mit ihr hatte er den Sohn Shimata Kito und dann hatte er noch eine zweite Ehefrau, das ist die Osayo, eine Schauspielerin. Mit der hat er noch drei Töchter. Tsukio, Yuki und Hanako. Mhm. Keine Sorge, ihr müsst euch die Namen nicht alle merken.
Ich habe schon aufgehört, mir das zu merken.
Kaemon muss aber irgendwann noch ein Kind gehabt haben, denn Shimata hat einen Cousin und eine Cousine. Das sind einmal Hitoshi und Sanae Kito. Es gibt noch die Seitenlinie Kito, die auch sehr wichtig ist. Keine Sorge, da werden uns nur zwei Familienmitglieder vorgestellt. Das ist das Oberhaupt Gihe und seine Frau Oshiho, das ist aber auch schon seine zweite Ehefrau, die erste wird uns gar nicht vorgestellt. Oshiho hat noch einen Vertrauten, das ist der Shoso Ukai. Er wird allgemein als ein sehr hübscher junger Mann vorgestellt. Wie deren genaues Verhältnis ist, bleibt jetzt mal im Dunkeln. Es wird Ich verrate nicht zu viel. Was ich aber schon allein bei der Vorstellung von Shosō Ukai interessant fand, sein erster Auftritt ist in einem Outfit zum, ach, wie heißt es noch, Kabuki-Theater. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Kabuki-Theater entstand in der Edo-Zeit in Japan.
Das mit den Masken?
Genau, das ist das mit den Masken. Sehr schön verkleidete Menschen, die hauptsächlich aber auch in Teehäusern gearbeitet haben. Und Teehäuser sind allgemein bekannt für ihre sexuellen Anbietungen. Also es waren meistens irgendwelche Sexarbeiter, die dann unter diesen Kabuki-Masken steckten. Ich fand diese Verbindung zu diesem Ukai dann jetzt sehr interessant, gerade weil er halt als dieser Schönling beschrieben wird und halt diese Vertrautheit zu dieser Oshiho hat, da kann man sich dann seinen Teil bei denken, wenn man diese Verbindung Kabuki-Theater zu den Teehäusern dann auch noch hat. Ich fand's ganz nett. Weitere Mitwirkende, die auch sehr wichtig sind, wir lernen noch den Priester des Senkoji auf der Insel kennen, das ist der Priester Rionen, seinen Novizen, das ist der Ryotak. Dann gibt es noch einen Gezeitenmeister, der Takeso. Der Gezeitenmeister wird ja auch als Shiotsukuri, so ist die japanische Bezeichnung, genannt. Es gibt den Dorfbürgermeister, der Makihei Araki, der, wie man meinen sollte, eigentlich das Sagen auf der Insel hat, aber er hat deutlich weniger Einfluss als der Priester, was auch nochmal sehr... Es gibt ein gewisses Bild für diese Insel, finde ich. Es gibt noch den Koan Murase, das ist der Dorfarzt, und den Saiko, das ist der Barbier. Und das sind quasi so unsere wichtigsten Charaktere, die immer mal wieder vorkommen. Die Geschichte beginnt Mitte September 1946. Wir lernen Kosuke Kindaichi auf einem Schiff kennen, welches zur Insel Gokumon fährt. Gleichzeitig lernen wir ihn kennen mit dem Priester und mit dem Gezeitenmeister. Also wir lernen Rionen und Takeso gleichzeitig kennen. Die da drei treffen aufeinander. Und es wird gleich erstmal klar, dass Kosuke Kindaichi im Auftrag geschickt wurde, nämlich von Chima Takito. Chima Takito wurde nämlich ebenso in den Krieg einbezogen. Und er sollte zurückkehren, ist aber auf der Rückreise verstorben. Und er hat Kosuke Kindaichi damit beauftragt, er möge bitte zur Insel reisen. Und quasi die Sicherheit seiner Schwestern gewährleisten. Da fragt man sich schon, okay, wie kommt der jetzt darauf? Da scheint ja schon irgendwas im Dunkeln zu liegen. Irgendwas scheint ja geplottet zu sein. Kosuke Kindaichi kommt dem Ganzen natürlich nach. Also es steht im Raum, dass die drei Schwestern getötet werden. Denn eigentlich sollte Chima Takito das Erbe der Familie antreten. Dadurch, dass sein Vater halt verrückt geworden ist, ist er dazu unfähig. Er wird auch im Anwesen der Kitos in quasi einem kleinen Käfig oder Gefängnis gehalten. Mhm. Sorgt auch für eine sehr schaurige und urige Stimmung in diesem Buch. Es kommt aber natürlich, wie es kommen muss, es geschehen natürlich Morde auf dieser Insel, wie der Titel schon verrät, und nach sterben die Schwestern natürlich. Dementsprechend hat Kosuke Kindaichi auf dieser Insel jetzt Arbeit gefunden als Privatdetektiv. Er geht diesen Mordfällen nach, zusammen mit diesen ganzen Protagonisten, die ich genannt habe. Denn jeder hat natürlich irgendwie ein Motiv. Gerade die Seitenlinie Kito, die ja eine Rivalität mit dieser Stammfamilie hat. Denn beide haben halt diese Fischerunternehmen, die quasi um den Profit auf dieser Insel quasi buhlen. Dann fragt man sich natürlich noch, was haben die einzelnen anderen Mitwirkenden für Motive? Könnte einer von denen vielleicht die Morde begangen haben? Was steckt jetzt nun hinter dieser Familie Kito? Und da treten einige Geheimnisse zutage.
Konnte es dich denn überraschen?
Ja.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Das konnte es. Ich hatte natürlich auch meine Vermutungen. Ein paar wurde zunichte gemacht, fand ich erst ein bisschen schade, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Auflösung des Ganzen mehr als zufrieden. Also ich fand das alles sehr schlüssig, es wurde verdammt gut erklärt. Ist auch logisch aufgelöst worden. Und ich mag das Ende, gerade weil es eine gewisse Dramatik und Tragik mit sich bringt. Und man am Ende da sitzt, ja, scheiße, aber auch.
Okay.
Von daher, ich werde natürlich nichts spoilern. Ich habe einige Pluspunkte für mich als Rezension notiert und einen Minuspunkt hat dieses Buch, denn dieses Buch hat ein Ende.
Ah,
Also von daher, ich
es ist
warte,
großartig, ich
genau, ich
verstehe.
liebe dieses Buch. Die Charaktere sind unglaublich toll und ich kann nur jedem empfehlen, der Fan ist von Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, lest unbedingt dieses Buch.
Okay, dann weiß ich auch, glaube ich, jemanden, der das gerne lesen würde.
Ich
Ja.
freue mich jetzt sehr auf Teil 1 und ich hoffe, dass Teil 3 bald auch übersetzt wird. Denn der Mann hat 77 Bände davon geschrieben.
Dann gucken wir mal, wie das
Also,
in Deutschland ankommt, ob die 77 Bände auch veröffentlicht werden.
bitte, bitte, ich hoffe es sehr. Auf
Also,
jeden Fall,
ja.
dieses Buch ist auch gerade erst erschienen. Es ist am 15. August rausgekommen.
Ja, sehr gut.
Ja, so alt ist es noch nicht.
Aber der Band 1 ist wahrscheinlich schon etwas früher
Der schon, ich
rausgekommen.
glaube, der ist Ende letzten Jahres ist der
Ah, okay.
rausgekommen.
Gut.
Ja.
Also jedes halbe Jahr kommt dann ungefähr ein Buch, kauft fleißig
Wollen wir
ein
es hoffen.
und dann erleben wir vielleicht noch die 77. Naja, mal gucken.
Ursula Gräfe übersetzt das Ganze. Also Frau Gräfe, bitte, Teil 3. Ich warte, geduldig.
Mal sehen, ob sie
Oder
uns zuhört.
ungeduldig.
Oder ungeduldig. Ja, man sieht ein sehr spannender Krimi. Selbst ich fand die Beschreibung ganz spannend.
Das freut mich. Er könnte sogar vielleicht auch mal was für dich sein. Weil, also zumindest gerade auch Leute, die dieses Detektivische mögen, es ist eine sehr urige Atmosphäre, gerade dadurch, dass es auf der Insel spielt, beengter Raum. Es gibt nur eine gewisse Anzahl von Charakteren, die jetzt gerade viel erscheinen, aber die jetzt auch nicht so viel sind. Und es ist halt nicht wirklich, es ist kein blutiges Gemetzel. Klar, es wird auch beschrieben, wie die jeweiligen Personen getötet werden, beziehungsweise wie sie vorgefunden werden. Aber es ist allgemein ein sehr stimmungsgeladener Krimi.
Gut.
Genau.
Ja, vielleicht greife ich mal dazu. Mal gucken. Hin und wieder muss man ja auch genreübergreifend mal sich aus seinen Wohlfühlfaktoren rausbewegen.
Das stimmt.
Wohlfühlfaktoren. Nein, ich habe jetzt ein Kinderbuch dabei.
Ja, bitte.
Eigentlich ein Bilderbuch. Nicht nur eigentlich, es ist ein Bilderbuch. Das heißt Ein Jahr im Garten und ist von Kay McGuire geschrieben und illustriert ist es von Sally Soad Hamm. Ja, keine Ahnung, ich spreche das wahrscheinlich völlig falsch aus. Ist auf jeden Fall ab 3, 4, 5 so ungefähr angelegt. Und es geht wirklich darum, dass dieses Bilderbuch darauf aufgebaut ist, dass jeder Tag, jeder Monat im Garten beschrieben wird. Das heißt, in diesem Bilderbuch wurde extrem darauf geachtet, was in jedem Monat in einem Garten passieren kann. Sprich, welche Pflanzen
Cool.
wachsen, welche Tierchen verirren sich, welche Aufgaben hat man genau in diesem Monat. Und da wurde auch an alles gedacht, selbst erstmal werden die Arbeitsutensilien beschrieben, die man braucht für einen, wenn man ein Beet anlegt, wenn man etwas einpflanzt. Und ich fand das richtig, richtig süß. Mit kleinen Aufgaben ist das drin. Das heißt, man kann das zusammen mit seinem Kind, wenn man dazu Lust hat und das Kind auch motivieren möchte, ein spannendes Gartenjahr erleben. Und vor allen Dingen ist das auch sehr schön geschrieben. Ich habe mir jetzt extra mal den Text für September rausgesucht und den kann ich auch mal ganz kurz
Ich muss aber mal
vorlesen.
kurz sagen, weil du sagtest, schön geschrieben. Das ist nicht nur schön geschrieben. Allein das Cover sieht Bombe aus. Oh.
Okay, wir sagen auch, es ist wunderschön illustriert, das stimmt auch, das ist
Wunderschön.
farbenprächtig und es ist wirklich eine riesentolle Empfehlung, kann man jetzt auch gut im Herbst starten, weil im Herbst passiert ja auch ganz viel im Garten. Ich lese jetzt mal ganz kurz vor, nur dass ihr einen Blick habt, wie das Buch aufgebaut ist. Also, für September heißt es jetzt: September, mach dich für die kalte Zeit bereit. Die Äpfel leuchten rot, hurra. Sie zeigen uns, der Herbst ist nah. Mit kühlerem Septemberwetter welken langsam auch die Blätter. Die ersten fallen von den Bäumen. Zeit, den Garten aufzuräumen. Doch nimm nicht alles, denn die Kerne essen Vögel ganz besonders gerne. Also es ist wunderschön in Reimen geschrieben. Dazu gibt es halt viel zu entdecken auf dem Bild, sprich was ist da gerade, was da gerade noch angepflanzt wird und was da noch gerade wächst. Und am Rand sieht man quasi, welche Aufgaben man erfüllen kann auf der rechten Seite, was man jetzt gerade im September
wenn der September startet, alles im Garten machen kann. Und das geht wirklich von Januar bis Dezember. Das heißt, ein ganzes Gartenjahr ist hier toll beschrieben. Und ich empfinde das wirklich als eine große Empfehlung, weil man halt mit dem Kind gemeinsam ganz viel Zeit auch draußen verbringen kann und dem Kind halt zeigen kann, alles klar, das machen wir in diesem Monat. Diesen Monat machen wir folgende Aufgaben im Garten. Und dann gucken wir mal, was der Garten uns so alles zeigen kann, wer einen Garten hat. Ansonsten kann man auch natürlich in den Wald gehen. Da gibt es genauso Sachen zu entdecken, was auch im September ist und so. Aber hier ist es speziell tatsächlich für Kinder mit Eltern, die einen Garten haben oder die Möglichkeit haben, viel in einem Garten zu sein, ob es vielleicht auch die Großeltern sind. Das ist ganz toll geschrieben und illustriert und eignet sich für Groß und Klein. Selbst ich lerne noch was dazu, als ich das gelesen habe, wenn man sich halt nicht so gut auskennt.
Ich wollte gerade sagen, also ich wäre jetzt so... Ich würde mir das jetzt auch holen. Ja. Ich finde das super.
Ein schönes, wunderschönes Bilderbuch, was ich nur wärmstens empfehlen kann für Groß und Klein.
Das ist ja süß.
Ja.
Das ist wirklich mal eine tolle Idee. Vor allem die Aufmachung.
Super. Mhm. Und wie gesagt, am Anfang steigen die halt darauf ein, was du brauchst und wie du es machst. Und dann beginnt es halt mit dem Januar und endet im Dezember.
Das ist ja süß. Ich blätter hier gerade einmal durch.
Sie guckt sich das gerade an und wir haben es da. Und ich sag nur halt so viel, es macht Spaß.
Schön. Also wirklich der Garten kindgerecht erklärt. Aber wie du schon sagtest, selbst Erwachsene lernen noch was dazu. Das ist toll.
Okay, vor allem, wenn man keine Gartenerfahrung hat oder ein Stadtkind ist oder so, ist das einfach auch schon mal eine schöne Beschreibung, was alles in so einem Garten passiert.
Genau. Ich finde es vor allem gerade sehr schön, dass die den Dezember noch ohne Schnee abgebildet haben.
Ja, genau.
Weil das mittlerweile ja eh so ist.
Davon mal abgesehen. Aber ganz oft, ich meine, wir hatten ja auch schon Dezembermonate, da ist es ja auch, ich hatte sogar mal einen Weihnachten, da waren es 24 Grad oder so. Also gruselig,
ja,
aber
daran mal. Erinnere ich mich auch.
Vor ein paar Jahren erst.
Ja, da sind wir, ich weiß noch, wir sind zu meiner Großmutter runtergegangen zu Weihnachten, am ersten Weihnachtstag. Es waren irgendwie 18 Grad auf dem Thermometer morgens früh und es war nicht nach Weihnachten die Stimmung. Also, naja. Aber letztes Jahr sah es ja auch schon anders aus.
Ja, das stimmt. Letztes Jahr war es auf jeden Fall nicht so warm, Weihnachten. Das weiß
das
ich.
Stimmt.
Es war Kälte auf jeden Fall.
Ein sehr schönes Buch.
Ja, wärmste Empfehlung meinerseits. Wir haben es da. Das war jetzt mein Kinderbuch.
Genau. Juhu, dann komme ich noch zu meiner letzten Empfehlung. Das ist nämlich das Buch, was ich eigentlich mit in den Urlaub nehmen wollte. So, das ist von Satoshi Yagisawa, Die Tage in der Buchhandlung Morisaki heißt das Buch. Hat auch wieder ein sehr schönes
Echt,
Cover.
Echt, wirklich schön.
Es lädt sehr ein für jeden, der Bücher liebt. Denn das ist es auch. Es ist ein Buch über Bücher, über die Liebe und über die Liebe zu Büchern.
Es für jeden Buchhändler das
richtig.
Richtige. Nein, auch für Buchaffine. Sagen wir für Buchaffine.
Für jeden Bücherliebenden. Kurzer Fun-Fact einmal dazu. Auch dieses Buch ist etwas früher erschienen. Es erschien schon 2010 in Japan und ist jetzt das erste Mal in Deutschland erschienen. 2023 und noch ein Fun-Fact, dieses Buch befindet sich bereits in der dritten Auflage.
Oh, okay. Dann wird es hier auch sehr gut angenommen.
Ja. Und das ist sehr schön, weil es ist ein absoluter Bestseller in Japan gewesen und es ist schön, dass die deutsche Bevölkerung das auch so sieht. Die scheint die Meinung zu teilen. Und
ja, immer mehr, es kommt ja immer mehr diese asiatische Literatur zu uns so ein bisschen, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, und ich freue mich darüber sehr, weil ich finde, wir haben davon viel zu wenig. Also
ja, vielleicht war auch das Schwierige, das wirklich passende Übersetzer zu finden.
Ja,
es ist ja nicht das mal, es ist ja nicht das gängige Übersetzen aus dem Englischen, Spanischen, Portugiesischen oder sowas.
Japanisch übersetzen ist schon eine Nummer, ja. Mm. Das ist es. Kommen wir aber zu dem Buch und zu seinen Charakteren. Protagonistin ist Takako. Es gibt weiterhin ihren Onkel, den Satoru, und die Tante Momoko. Es gibt den Hideaki und den Wada-san. Takako, erfährt direkt am Anfang des Romans, sie sitzt mit ihrem Freund zusammen, das ist der Hideaki. Und ihr Freund eröffnet ihr auf einmal, ich werde heiraten. Und sie sitzt ihm gegenüber und denkt sich, das ist eine merkwürdige Art, mir vorzuschlagen, ob wir heiraten möchten oder nicht. Sollten das nicht zwei Leute besprechen? Aber nein, er möchte natürlich nicht sie heiraten, sondern halt seine Freundin, denn Takako ist nur die Affäre für ihn. Dementsprechend wird er daraufhin sehr schnell EX. Sieht Takako aber halt ein bisschen anders. Für Hideaki mag sie nur eine Affäre gewesen sein, aber sie hat ihn geliebt. Sie hätte sich auch sehr gerne mehr mit ihm vorgestellt, aber ja, daraus wird nichts.
Wusste sie das denn, dass er zweigleisig fährt?
Sie wusste es nicht, nein.
Ja, okay.
Nach und nach hatte sie zwar so ein bisschen was vermutet, aber nein, sie hat es nicht hundertprozentig gewusst. Okay. Das Doofe ist, sie arbeitet mit Hideaki auch noch zusammen und seine Verlobte arbeitet auch noch in derselben Firma. Heißt, sie wird ständig daran erinnert, so, ihren Freund ist sie jetzt los, jetzt kündigt sie auch noch ihren Job, weil sie will ihm nicht ständig begegnen. Mhm. Sie verbringt ihre Tage nur noch zu Hause, schläft nur noch, ist niedergeschlagen, bis ihre Mutter ihr eröffnet, wie wär's, wenn du zu deinem Onkel gehst? Und der Onkel, der ruft dann irgendwann auch an. Hey Takako, komm mal vorbei. Denn Onkel Satoru ist der Inhaber von dieser Buchhandlung Morisaki und es ist eine antiquarische Buchhandlung. Cool. Das heißt, sehr viele schöne alte Bücher. Die Buchhandlung platzt auch aus allen Nähten. Er macht ihr das Angebot, sie kann über der Buchhandlung in der Wohnung einziehen und verdient sich quasi ihre Kost und Logi dadurch, dass sie in der Buchhandlung aushilft. Sie soll dann vormittags den Laden hüten, während ihr Onkel andere Dinge erledigt und er löst sie dann nachmittags ab. Findet sie erst nicht so toll, weil sie hatte schon länger mit ihrem Onkel nichts zu tun, kennt ihn dementsprechend auch nicht mehr so gut, hat jetzt auch keinen so guten Eindruck von ihm, aber sie macht es trotzdem mehr oder weniger notgedrungen. Sie ist auch nicht der buchaffine Mensch, heißt, sie sitzt in einem Buchantiquariat und hat nichts mit den Sachen zu tun, die um sie herum so passieren. Direkt am ersten Tag trifft sie natürlich auch noch direkt den Stammkunden von ihrem Onkel, der Sabu-san wird er immer genannt. Und er hält ihr erstmal einen Vortrag. Ach, die Jugend von heute hängt nur noch vor den Bildschirmen. Ihr solltet mal lieber lesen. Ihr seid umgeben von so vielen schönen Büchern und ihr tut nichts. Und das ist schon eine sehr unterhaltsame Szene. Auf jeden Fall, Takako kommt noch zu Büchern tatsächlich, dadurch, dass sie vormittags nur in einem Buchladen rumsitzt, ihrer Meinung nach.
Schlägt sie dann doch mal ein Buch
muss
auf. Okay,
sie,
alles
ja,
klar.
Genau.
Okay.
Halt auch dadurch, dass sie über der Buchhandlung wohnt und die Zimmer auch voll sind mit Büchern. Sie muss sich selbst erstmal Platz schaffen und irgendwann greift sie doch mal zu einem Buch und aus einem Buch werden zwei, werden drei, werden vier und immer mehr. Und ja, so vergisst sie erstmal ihren Herzschmerz, bis ihr Ex sich irgendwann bei ihr wieder meldet. Und ja, dann ist sie natürlich wieder niedergeschlagen. Sie erzählt das Ganze ihrem Onkel und ihr Onkel sagt so, wir fahren jetzt zu dem hin und fordern eine Entschuldigung. Dein Ernst jetzt? Ja. Aber sowas von. Onkel Satoru schnappt sich seine Nichte, fährt mit ihr hin zu Hideaki und die stellen ihn zur Rede. Und danach fühlt sie sich auch schon deutlich wohler. Und das ist quasi das, worum es hauptsächlich in dem ersten Kapitel geht. Erstmal um Takakos Selbstfindung, den Abschluss mit ihrer alten Liebe. Und dann gibt es noch den zweiten Teil in diesem Buch. Da geht es dann um Tante Momoko. Denn die tauchte bisher noch nicht auf. Man hat immer nur von ihr gehört. Tante Momoko ist ja mit Onkel Satoru verheiratet. Sie ist aber schon seit 5 Jahren weg.
Aha.
Aber warum?
Okay.
Was ist jetzt mit Tante Momoko? Ich kann schon mal direkt vorwegnehmen, in Kapitel 2 taucht sie auf. Aus heiterem Himmel. So wie sie aus heiterem Himmel Onkel Satoru verlassen hat, kehrt sie auch wieder zurück. Es ist natürlich die Frage, warum? Was will sie jetzt auf einmal hier? Tante Momoko ist einem am Anfang auch nicht so sympathisch, muss ich sagen. Ich fand's auch witzig, auf Seite 126 werden Takakos Gefühle ihr gegenüber einmal beschrieben. Irgendwo in meinem Herzen verspürte ich eine gewisse Abneigung ihr gegenüber. Sie war mir nicht direkt zuwider, aber wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich sie mochte, hätte ich überlegen müssen. So ungefähr. Und ich dachte mir so, Dito, Dito, sie ist mir nicht, ich hasse sie nicht, aber irgendwo ist sie mir unsympathisch, denn sie hat diesen liebenswerten Onkel, den wir mit der Zeit immer mehr kennenlernen und der sich so für seine Nichte einsetzt, einfach sitzen lassen. Obwohl die zwei verheiratet sind und sich lieben. Und man erfährt natürlich nach und nach, was steckt wirklich dahinter, warum hat sie das getan. Es gibt dann noch diesen... Ja, diese kleine Geschichte mit dem Wada-san, das ist ein Kunde in einem Café, den die Takako dann kennenlernt. Und die zwei unterhalten sich dann natürlich auch über Bücher. Ja, mehr sage ich dazu nicht.
Okay. Ja, du hast ja schon mal sehr viel.
Ich denke, das ist auch mehr als genug. Genau, es ist halt wieder auch ein Wohlfühlroman, quasi wie der erste. Ich packe hier heute die Wohlfühlromane aus.
Ich bin ein bisschen irritiert.
Ja, tut mir leid. Ja. Leseempfehlung meinerseits. Einzige, was ich anzukreiden hätte, die Charaktere hätten durchaus ein bisschen mehr Tiefgang haben können. Die Story geht sehr schnell voran, man findet sehr schnell rein, man kann sehr gut durchlesen, aber an manchen Stellen hätte ich mir durchaus eine Atempause gewünscht. Man springt quasi von einer Szene zur nächsten und da fand ich das Voranschreiten der Geschichte auf einmal etwas zu schnell.
Okay.
Dass ich mir gewünscht hätte, Moment, lass doch erstmal sacken, können wir irgendwie eine kleine Atempause mal einlegen. Nein, es geht direkt weiter. Aber ansonsten war es ein sehr schönes Lesevergnügen und ich kann es jedem empfehlen, der vielleicht gerade mal nicht weiß, was er lesen soll, weil dieses Buch holt einen aus diesem Reading Slump, wie man immer so schön sagt, raus. Schönes Buch für zwischendurch.
Okay. Nina ist heute mit vielen Wohlfühlromanen unterwegs, die ich nicht dabei hatte. Ich kann aber jetzt schon mal sagen, dass ich gerade wieder mal einen lese. Typischer Liebesroman, der mir wieder sehr gut gefällt. Der heißt Mr. Wrong Number von Lynn Painter aus dem Goldmann Verlag. Das ist ein Paperback für 16 Euro. Es ist eine süße, humorvolle Liebesgeschichte, die darum geht, dass Olivia eigentlich ein totaler Pechvogel ist. Ihr Freund trennt sich von ihr und als sie die Liebesbriefe verbrennen will, fackelt sie gleich die ganze Wohnung ab und dementsprechend ist sie wohnungslos, joblos, alles los und muss bei ihrem Bruder wieder einziehen und der Bruder wohnt mit dem besten Freund von ihm zusammen, den sie überhaupt nicht ausstehen kann. Naja, wir kennen das, ausstehen ist immer zu viel gesagt. Sie ist tatsächlich ein Pechvogel, sie ist ein Tollpatsch, meint es aber nie böse und sie fängt dann mit jemandem an, SMS zu schreiben, weil er diese Nummer aus Versehen anschreibt. So, aus dem Klappentext erfährt man direkt, deswegen darf ich das auch sagen, dass sie mit dem besten Freund von dem Bruder die ganze Zeit schreibt. Sie weiß es nicht, er aber wird es sehr, sehr schnell rausfinden. Ich bin jetzt auf Seite 100 und er weiß es seit 5 Seiten und ist tief schockiert und weiß noch gar nicht, wie er damit umgehen soll, dass er die ganze Zeit mit der kleinen Schwester des Bruders, des besten Freundes schreibt.
Das finde ich aber umso cooler, wenn man als Leser weiß, die zwei schreiben die ganze Zeit, nur die Charaktere wissen es nicht. Umso besser ist der Humorfaktor.
Richtig, Geil. Und in dem Fall halt, weil ich frage mich jetzt auch, wie geht er damit um? Eigentlich müsste er es ihr sagen. Ich habe so das Gefühl, weil ich erst auf Seite 100 bin, er wird es ihr noch nicht sagen. Und dementsprechend werden wohl noch sehr witzige Situationen dabei rausspringen. Aber es macht Spaß, es ist was zum Weglesen, es ist humorvoll. Typische Wohlfühllektüre. Also von daher kann ich jetzt schon mal sagen, im Moment empfehle ich es. Ich kenne aber das Ende noch nicht. Ich bin selber noch mittendrin. Genau.
Cool.
Das ist mein Abschluss für heute.
Dein Abschluss für heute. Ja. Okay. Möchtest du noch hören, was ich demnächst lesen werde oder sollten wir es lieber lassen?
Naja, du hast da einiges. Also du liest auf jeden Fall diesen ersten Teil von diesem Detektiven.
Richtig. Das unterste kannst du ignorieren, das ist ein Geschenk.
Okay, das andere kann ich nicht. Killing, was irgendwas mit Töten, das kann ich
das
noch raussehen.
Das ist ein Manga-Schuber, da sind die 4 Bände drin. Der Titel ist Programm, der Titel heißt Killing Stalking. Es ist kein Wohlfühlmanga.
Töte den Stalker oder was? Oder ich töte und stalke dabei oder wie? Oder
Killing,
was?
Töten und Stalking, halt Stalken.
Ah,
töten,
okay.
Stalken.
Okay, alles klar.
Der Manga ist eigentlich publiziert im Koreanischen. Es ist ein koreanischer Manhwa. Das ist halt die koreanische Form von einem Manga. Ist eigentlich über ein E-Web quasi publiziert wurden. Das gibt's auch sehr häufig, dass die Mangas oder Manhwas erst übers Internet bekannt werden und dann später eine Buchform erhalten, weil die sich so großer Fanfreude quasi erfreuen. Die haben so viele Fans, dass daraus ein Buch gemacht wird, um noch ein bisschen mehr Profit zu schlagen. Naja.
Okay, und du willst es aber jetzt auch lesen?
Ich will es jetzt lesen, weil der hat mich sehr neugierig gemacht, weil dieser Manga, der ist auch ab 18 und das allein schon beim Titel. Also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es geht wirklich um Stalking, es geht um Töten, es geht um Vergewaltigung, um Depressionen, Selbstmordversuche. Also das Ganze, das ganz Große. Ja.
Nichts für mich.
Nein, nichts, definitiv nichts für dich. Aber dieser Manga hat mich dadurch neugierig gemacht, dass der überall im Internet 5 Sterne erhalten hat. Der hat die volle Bewertung, er wird hoch gelobt und das hat mich sehr neugierig gemacht. Ich bin gespannt, ob ich nach dem ersten Band sage, nein, das ist mir, schlägt mir zu sehr auf die Psyche, ich beende das Ganze jetzt hier, oder ob ich nicht demnächst noch die anderen beiden Schuber dann bestellen werde.
Ich glaube, ihr hört dann im nächsten Podcast bestimmt zumindest mal ansatzweise was darüber.
Ihr hört ein bisschen was zum Psychoterror, richtig.
Okay.
Ich werde berichten. So, und das war's jetzt auch für uns.
Wir wünschen euch einen wunderschönen September, sage ich mal so, ne? Und ja. Wir verabschieden uns aus dem August.
Wir verabschieden uns aus dem August. Wir hören uns im September. Bis dahin.
Bis dahin.